Ich habe mich nämlich schon gefragt, du hast ja letztes Mal gesagt, naja, die ersten 6 Verse sind für mich nicht das Interessante, das Spannende kommt später. Nackte Menschen.
Ja, meine ostdeutsche Seele wird hier jetzt bedient.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web. Montagmorgen mit Simon Mallow.
Und dem hervorragenden Lukas Klette.
Oh, ich fühle mich ganz geschmeichelt.
Ja, ja. Ich sehe dich jetzt ja auch in 16 zu 9. Das ist jetzt ein ganz anderes Erlebnis.
Ja, vielen Dank an alle, die uns tolle Tipps gegeben haben in der letzten Zeit zum Thema, wie kann man kaputte Laptops doch noch irgendwie verwenden. Zum Beispiel der Christoph hat uns da einen Kommentar geschrieben, ja, wie man geschickt die Fenster mit Tastenkombinationen auf die richtige Seite kriegt. Leider einen Tag zu spät sozusagen. Die positive Nachricht ist, das Problem ist gelöst.
Ja, das Problem scheint also ganz pünktlich 45 Minuten später nach dem vereinbarten Termin.
Ach, Simon, ich finde es immer toll. Ja, man muss auch alles ins Licht der Öffentlichkeit
ja,
ziehen.
Ja, alles geht ans das, Licht. Der Herr sagt
jetzt,
es.
Wie willst du das jetzt wieder gut machen?
Insofern, dass ich es trotzdem ganz toll finde. Die Audioqualität ist besser, das Bild ist besser. Lukas wirkt auch ganz zufrieden. Ja.
Ich bin auch viel besser jetzt.
Ja. Ja. Lukas Tochter gerade im Hintergrund nicht so, aber es ist schon so. Ja, geht.
Kannst du sie hören? Ja,
ja, ich kann sie tatsächlich hören.
Das heißt, ihr könnt sie jetzt auch alle hören.
Ja, aber so
ja,
ist das.
Das ist, manchmal hat man auch das Gefühl, man sollte eigentlich an einem anderen Ort sein. Ja, wir nehmen jetzt diese Folge auf. Ja,
Entertainment und, ist einfach eine Sache, die macht von nichts Halt. Das ist wie eine Lawine.
Genau. Man muss immer gut drauf sein. Ja. Ja. Wie der Radiomoderator.
Genau.
Der und gerade erfahren hat, Opa ist gestorben.
Richtig.
Nein, jemand hat dein Bankkonto abgeräumt und ne, noch sowas, wo du so Zeitdruck hast und denkst, scheiße, ich muss die Karte sperren und so. Aber nein, der Jingle kommt und herzlich willkommen zu unserer Sendung.
Ja. Das Schöne ist doch als Radiomoderator, dass man sich nicht rasieren muss. Ja, ist ja kein Job, wo man mit einem kahlen Kinn rumlaufen muss, weil der Chef aus irgendeinem Grund so einen Dulli hat und denkt, das braucht man jetzt. Sondern da kann man sich schön bärtig machen.
Ja, aber so, man sollte den Bart schon pflegen, weil immer mehr Studios werden ja mit Webcams ausgestattet.
Echt, ja?
Ja gut, boah,
was
das
für eine voyeuristische...
So 90er Jahre, ja, das ist so pixelig.
Uah.
Nicht zu vergleichen mit dem, wie wir uns jetzt sehen
ja,
können.
Ja, also Lukas sieht mich ja in 720p, ja. Auf YouTube ist das schon HD.
So. Ja, ich kann quasi 720 Barthaare
zählen.
Ja, sehen.
Übrigens, mir ist mal was aufgefallen, und zwar, also das kennt ihr wahrscheinlich alle, ne? Bart wächst ja am Kopf an unterschiedlichen, also am Kinn unterschiedlich schnell. Und bei mir wächst ja, der Bart ja am
Männer und Frauen.
Kinn schnell, okay, soweit unspektakulär. Und hier am Kiefer, also hier so an der Außenseite, wie beschreibt man den denn? Jetzt kann man ja keiner ins Kalt.
Ich find's toll, du es sagst hier am Kiefer und zeigst drauf.
Naja, hier so am da wo der Knick macht, der Unterkiefer, Leute. Und ich weiß, es ist unter den Koteletten quasi. Ja.
Ja.
Und da wächst er irgendwie so irre schnell, dass ich den jedes Mal nur da schon rasieren muss. Sonst wäre ich nämlich also so ein Wolverine-Verschnitt.
Du hast unterschiedliche Bartwuchsgeschwindigkeiten.
Ja. Tatsächlich wächst er ja an der Stelle der Wange, an meiner rechten Wange wächst er so langsam, dass der bis heute noch manchmal überhaupt gar keine Haare hervorbringt. Auf der anderen Seite wiederum wächst er ganz, ganz stattlich. Es ist ein Elend.
Du bist irgendwie kaputt. Ein Bart der unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
Ja.
So wie Europa.
Puh. Wir waren ja mal, also ich habe ja mir mal sagen lassen, wir wollen ja möglichst unpolitisch bleiben, aber am Ende immer durchscheinen lassen, was wir wählen.
Genau, das ist unser Ziel. Deswegen wollte ich auch gerade sagen, Simon, hat dein Bart auch braune Flecken?
Offenbart.
Lass uns ganz fromm werden, ja, dann vergisst man ja immer die ganzen politischen Statements.
Ist das angesagte höhere Niveau der Überleitung, Lukas, was du letzte Woche angekündigt hast?
Man muss immer aufpassen, ja. Wenn man was ankündigt, ob es auch eingehalten wird.
Ja.
Von daher 100 Punkte an Simon.
Ja.
Ich lese das einfach mal. Markus 11, die Verse 8 bis 11. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf. Und er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf den Weg. andere aber grüne Zweige, die sie auf den Feldern abgehauen hatten. Und die vorangingen und die nachfolgten schrien: Hosianna! Gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn. Gelobt sei das Reich unseres Vaters David, der da kommt. Hosianna in der Höhe. Und er ging hinein nach Jerusalem in den Tempel und er besah ringsum alles. Und spät am Abend ging er hinaus nach Bethanien mit den Zwölfen.
Eine Armee nackter Menschen umringt Jesus auf einem Esel sitzend.
Das ist das Bild, mit dem du einsteigen willst. Schön. Ich habe mich nämlich schon gefragt, du hast ja letztes Mal gesagt, naja, die ersten 6 Verse sind für mich nicht das Interessante, das Spannende kommt später. Nackte Menschen.
Ja. Meine ostdeutsche Seele wird hier jetzt bedient.
Ja, der FKK-Simon ist glücklich.
FKK-Jesus reitet auf Klamotten, läuft über Klamotten.
Also das ist jetzt ja wirklich, das ist ja mal wieder zu platt hier. Ja, du willst hier deinen Folgentitel jetzt installieren in den ersten 30 Sekunden, ja? Gleich FKK-Jesus, ja, also damit sich alle aufregen, ohne dass es irgendeine inhaltliche Bewandtnis hat, oder was?
Ja, also ich finde das ja auch nicht, also man muss ja mal sagen, das sind ja vor sündenfallmäßige Zustände, wenn sich jetzt alle ausziehen, ne?
Da kommen wir jetzt mal hin, aber von der letzten Folge ausgehend, ja. Wir haben drüber gesprochen, wie Jesus da in die Nähe von Jerusalem kommt, die Spannung steigt und dann schickt er zwei seine Jünger profimäßig los, wie sie es gewohnt sind, zu zweit, und sie finden dann tatsächlich, wie er es vorausgesagt hat, ein Mule-Sharing-Esel, der da rumsteht, oder Donkey-Sharing klingt eigentlich noch besser, passt auch besser. Ja, und die nehmen ihn einfach mit und die Leute wagen es nicht irgendwie so richtig, was dagegen zu sagen, weil sie sagen, der Herr bedarf seiner, und keine Sorge, ihr kriegt ihn zurück.
Ja.
So, na, und das funktioniert tatsächlich. Und die Jungs vertrauen dem, was sie von Jesus bisher gehört haben, dass er immer irgendwie recht hat, wenn er was sagt, und ziehen die Nummer durch. Und jetzt wird sozusagen der Auftrag zu Ende gebracht. Sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf. Moment mal, davon hat aber bisher noch keiner was gesagt.
Ja, das ist doch komplett obszön. Ich meine jetzt mal im Ernst. Wie viele Klamotten haben die denn bei sich? Jesus hat gesagt, einmal einen Sack Leinen, dann Gürtel mit Schnur. Ja, und dann Schlappen. Ja,
meinst bei der Aussendungsrede
jetzt. Richtig. Boah. Jetzt haben sich alle dran gehalten. Ich meine, was bleibt denn da übrig, außer nackte Leute?
Stimmt, so habe ich es noch gar nicht gelesen bisher. Ja. Naja, vielleicht sind sie auch eher so die Mäntel.
Mhm. Ach so, also, der Blinde hat ja jetzt seinen Mantel nicht mehr dabei. Wenigstens ein Nackter.
Der Bartimäus. Naja, es sind ja erstmal rein grammatisch nur die zwei Leute, die jetzt mit... Ja, stimmt, wir haben darüber gesprochen. Das könnte auch Bartimäus sein, der einer von den beiden ist. Oh Mann, ja. Simon, ey.
Ich nehme den Text ernst, Lukas. Das ist halt so.
Du nimmst ihn ernst, damit du lachen kannst. Ey. Was ist das denn für eine Logik?
Das hab ich, glaube ich, in Folge 1 schon gesagt. Diese ganze Nummer mit dem Markus-Evangelium ist etwas, über die ich sehr viel gelacht habe im Studium.
Ach. Diese ganze Markus-Nummer.
Es ist Hammer. Es ist für mich das amüsanteste, durchgeknallteste Textwerk ever. Ja.
Wegen solcher Details, ja?
Ja, absolut.
Offenbart.
Ich habe ganz professionell mit meinen Griechischkenntnissen und ein bisschen Google und der Online-Ausgabe des griechischen Neuen Testaments, das ist ganz praktisch, wenn man mal NA28 online googelt und ein bisschen Griechisch kann oder so tun möchte, dann kann man darüber den griechischen Text finden.
Schön.
Herausgefunden, dass da das Wort Himation steht, was so viel bedeutet wie Kleidungsstück, das die Funktion eines Mantels erfüllte.
Okay, gehen wir mal davon aus, dass alle Mäntel hatten und darunter auch nochmal eine Kutte getragen haben. Ja, also keiner
das
war ja ist üblich.
Nackt. Das heißt aber, sie sind jetzt quasi im Unterhemd. Ja, so kann man es schon in unsere Zeit übertragen. Ja, lauter Leute in ihrer Feinswirn-Unterwäsche. Ja, Schießer-Look lässt grüßen.
Das Proletariat umgibt den Herrn. Also ich finde, das passt. Kann man schon wieder so ein... Okay, ich sehe ein, heute, dass ich hier auf Folgentitel hintrimme. Irgendwas ist in meinem Kopf da passiert.
Das Proletariat umgibt den Herrn, ist jetzt aber, sagen wir mal, könnte jetzt noch vielleicht so aus der marxistischen Erweckung sein, ja, aber ist jetzt nicht so ein Titel, der heute so richtig, naja.
Ja, ist ein bisschen in der Zeit verschoben.
Ist ein Jahrhundert zu spät.
Rudi Dutschke wäre stolz auf mich. Oh, der wäre richtig stolz.
Ein Jahrhundert zu spät. Naja, gut, egal.
Ja, ein paar, ja.
So, also die Kleider, ja, aber sie haben jetzt die Kleider ja nicht draufgelegt, weil es ihnen zu warm wurde oder weil sie ihre Muckis zeigen wollten.
Das hast du gesagt, ey.
Super. Aber ist doch interessant, ja, da ist ein Esel, der, wie Jesus sagt, noch nie von jemandem geritten worden ist.
Ja.
Das ist ganz wichtig. Und was machen die, Hannos? Die legen jetzt ihre Kleider drauf, damit, also weißt du, der Esel bleibt frisch. Vielleicht ist es ja auch so gedacht.
So in Frischhaltefolie eingepackt so ein bisschen.
So, die Herausforderungen beim Donkey-Sharing sind ja, dass man am Schluss keinen Schmutz hinterlassen hat.
Stimmt, ja. Vielleicht ist er ja weiß und so ein Albino-Esel, wo man dann aufpassen muss.
Ja, naja, also Ehrerbietung wird es wohl sein, ne? Dass sie ihren Mantel, so das Symbol ihres Tagewerks, so ihr äußere Appearance sozusagen ablegen auf den Esel und Jesus sich draufsetzen darf, damit er sich, ich meine, ein Esel ist auch ganz schön hart, oder?
Ich habe noch nicht so oft auf dem Esel gesessen, muss ich sagen.
Ja, ich habe glaube ich auch nicht drauf gesessen, aber mal berührt so im Streichelzoo also, oder so auf dem Bauernhof. So ein Esel ist richtig knochig. Also
ja,
da, das
echt
ist nicht
jetzt,
angenehm.
Ja? So meinst du mit wirbelsäulenmäßig knochig?
Ja, nicht nur die, das ist nicht nur die Wirbelsäule, sondern dieses ganze Tier, da ist kaum was drauf. Das ist wirklich stabil gebaut, aber aus Knochen.
Echt jetzt? Also so.
Ja. Ja, kennst du diese hier so, ich weiß ja nicht, womit du in deiner Kindheit in der DDR gespielt hast, mein Freund. Aber kennst du diese Ponys zum Spielen für Kinder mit Sandbezug?
Mit Sandbezug?
Samtbezug.
Du meinst jetzt aber hier nicht steif, oder?
Nee, keine Kuscheltiere oder sowas, sondern so richtige Vollplastikpferde mit so Samtbezug, damit das wie Fell ist.
Klingt voll scheiße.
Gut, okay, stell dir vor, das ist halt okay. Vollplastik und da ist halt dieses Samt drauf. So fühlt sich ein Esel an.
Ganz genau so. Also die Biologen unter euch, die uns zuhören, werden das so bestätigen, denke ich. Okay.
Hallo, das ist Phänomenologie, das kann jeder machen. Ja, ich fühle das so. Also ist es so. Gut, also der ist hart, ja, der Esel ist richtig hart. Also ist es auch üblich, dass man normalerweise auch was auf einen Esel drauflegt, bevor man sich draufsetzt.
Okay.
So, und die Jungs haben jetzt halt nichts anderes da und nehmen ihre Kleider und machen sich damit auch nackig. Also finde schon, ja, das kann man schon sagen, dass sie, dass es auch so ein bisschen ungewöhnlich und ein bisschen peinlich ist. Mit anderen Worten, ein Zeichen von Ehrerbietung. Ja, sie machen sich kleiner, sie machen sich nackig, sie machen sich ein bisschen peinlich, weil sie sagen, hier, er ist der Herr. So, und Jesus setzt sich drauf. Na, schau mal an.
Ja, ja, alles vor der Entwicklung des Steigbügels, Leute. Deswegen, also Sattel hätte es jetzt auch nicht bringen können. Wollte ich nur mal so viel gerade so ein, der Steigbügel.
Ja. Aber ich sag mal, die Jungs, die jetzt hier ihre Kleider auf den Esel gelegt haben, haben es eigentlich noch gut. Ja, weil viele andere Leute, worunter man jetzt alle möglichen, die da unterwegs sind, verstehen kann, also auch welche der zig Jünger, die damit unterwegs sind, also nicht nur der 12, die breiteten ihre Kleider auf den Weg.
Ja.
Und Jesus reitet drüber.
Rinn in den Schlamm, rinn in den Staub.
Der war doch neu, Junge. Was hast du mit dem Mantel gemacht? Sagt abends die Mutter. Oder die Schwiegermutter, je nachdem. Ja, wenn Petrus abends wieder nach Hause gegangen wäre, hätte er sich was anhören können. Wer soll das denn wieder stopfen?
Ja, und
dein Sonntagsmantel.
Die sozusagen entweder schon ihre Kleidung zerstrampelt haben lassen von Jesus oder nicht genug bei hatten oder was auch immer, sind auf die Felder gegangen und haben erstmal einen Haufen Palmen gekillt. So richtig schön Rodung, ja. Also, ich weiß nicht, wie weit da läuft, aber warte mal, er ist doch in Betphage und reitet jetzt nach Jerusalem rein.
Genau, am Ölberg auf jeden Fall.
So, ja. Wie viele Kilometer waren es? Kann man mal kurz gucken, wa? Ich weiß ja nicht, waren auf jeden Fall ein paar Kilometer. Da wird jetzt erstmal so richtig, also ich stelle mir wirklich jetzt Kahlschlag vor, nackte Menschen, nackter Boden und Blätter und es ist fantastisch. Also da geht richtig
also
was ab.
es ist nicht so unendlich weit, weil, wie ich mal gelesen habe, gehört der Ölberg nach dem Verständnis auch noch zu Jerusalem, zumindest in Festzeiten, weil Jerusalem aus allen Nähten platzt und so riesengroß ist und dann, ne, und dann beim Passafest halt einfach so viele Leute in der Stadt sind, dass man auch wie Jesus dann später am Ölberg übernachten kann. Und von daher ist es schon, also man könnte schon fast sagen, er ist schon so gut wie da, ja. Er hat irgendwie in dem Moment, in dem er am Ölberg unterwegs ist, schon den äußersten Zipfel Jerusalems erreicht und reitet jetzt so ein. Ja, klar, von da ist es noch ein Stück, aber das ist schon sehr symbolträchtig. Woher hast du denn jetzt eigentlich die Palmen, mein Freund?
Ja, grüne Zweige. Ach ja, die Palmen, kann ich sagen, Leute, aber tatsächlich einer der Fragmente aus meinem Religionsunterricht aus der Grundschulzeit.
Ui, ui, das ist lange her.
Ja. Meine Güte. Aber da heiße ich noch, auf den Bildern waren immer Palmenzweige. Eindeutig.
Ah ja. Ja, witzig. Ja, ich mache ja gerade im Rahmen meines Vikariats mein Schulvikariat und bin diese Woche, beziehungsweise jetzt vom Ausstrahlungstermin her, letzte Woche erstmal nur mitgegangen und habe hospitiert und unter anderem natürlich im Religionsunterricht, was ja für mich auch so das Hauptthema ist, und ich bin immer fasziniert, ja, also so Kinder in dem Alter, ne, jetzt dritte, vierte Klasse, die sind ja völlig abgelenkt, ständig geht's eigentlich mehr um die Beziehungsebene, ja, er war gemein zu mir und auch Frau Lehrerin, mögen Sie mich und was auch immer, ne, so, und du denkst die ganze Zeit, also irgendwie inhaltlich, was soll denn hier inhaltlich rüberkommen? Die sind die ganze Zeit miteinander beschäftigt und am Schluss haben sie aber doch was gelernt. Da fiel mir nur gerade zu dem Thema ein Palmsonntagsbilder. Und du hast offensichtlich auch eine Sache gelernt.
Ja, ich habe eine Sache gelernt damals.
Das hat an mich die jetzt, du dich jetzt auch noch 40 Jahre ungefähr später erinnerst.
Mindestens, ja. Ja, und nächstes Jahr, wenn es dann 50 Jahre her ist, dann erinnere ich mich immer noch dran.
Offenbart.
Okay, Palmzweige. Ja, ich habe ja auch gerade schon gesagt, Junge, dein Sonntagsanzug, wie kommst du zurück? Ja, in unserer Zeit keine Frage. Wir feiern das ja nach dem christlichen Kirchenjahr so. Da gibt es Palmsonntag. Da wird dieser Text hier gelesen, da erinnert man sich dann daran, dass Jesus in Jerusalem eingezogen ist und die Leute die Palmen gezückt haben. Ich meine, was für grüne Zweige soll es da sonst auch geben, ist schon naheliegend. Aber auch Kultur eben, so, weil so wird das Kirchenjahr gefeiert und eine Woche später ist dann eine Auferstehung.
Wissen wir ja noch nicht.
Innerhalb des Markus-Evangeliums. Aber ne, ich meine, so vom Kirchenjahr her, keine Frage, deswegen sagt man auch, oh ja, Sonntag in Anführungszeichen und Palmen, na klar, so feiern wir es ja auch heute. Aber das Spannende ist ja jetzt, sich darauf einzulassen, wie erleben das eigentlich da Leute zu der Zeit womöglich. Ist ja immer schwierig, sich da direkt rein zu versetzen, aber ne, jetzt brechen die letzten 5 Tage im irdischen Leben Jesu an, wenn man sie so rechnen möchte. Das wird dramatisch und einige haben die Spannung bestimmt schon gerochen. Und jetzt kommen sie aber erstmal nach Jerusalem und manche hat vielleicht Schiss und denkt sich so, oh nein, ja, es kam ja Furcht über die Menge, als Jesus voranging Richtung Jerusalem, haben wir in Markus 10 gelesen. So, und jetzt sind sie schon da und die Leute feiern Jesus erstmal und ich kann mir gut vorstellen, wenn man da irgendwie so ein Freund von Jesus ist, dann findet man es richtig geil und denkt sich so, boah, krass, unser Triumphzug.
Ja, und da hast du jetzt diesen Triumphzug und da steht ja hier, und die vorangingen und die nachfolgten, also alle drumrum quasi. Also Jesus ist innerhalb des Mobs, ja, er ist quasi wie auf einer Demonstration der Wagen.
Ja.
Schrien Hosianer.
Er ist der Wagen.
Er ist der Wagen, Leute.
Der Demo-Wagen. Ja. Naja, haben wir doch noch einen Folgentitel.
Alles richtig gemacht. Da kann ich jetzt aufhören mit diesen albernen Titeln. Nee, und da schreien die also Hosianer. Das finde ich übrigens ganz witzig, ja. Hosianer, das erste Mal bin ich euch diesen Begriff begegnet über diese Hillsong-Frau aus Australien.
Of Glory.
Ja. Die Hosiana hieß der Song. Hosiana.
Hosiana. Ja. Hosiana.
Genau. Und da haben wir nicht so diesem Begriff begegnet, ja, und da dachte ich so, okay, was heißt denn das? Und dann guckt man halt so nach, was es so eigentlich heißen soll. Ja, errette jetzt. Imperativ.
Ja.
Und dann finde ich irgendwie komisch, bei dem Lied auf einmal Hosiana zu singen. Aber das ist ja voll die Parole, ja, also das ist ja, ich glaube, viele stellen sich vor, dass alle, also ich stelle mir das potenziell vor, aber ich bin eher einer von den anderen, dass da wirklich so eine krasse Menge ist, die halt jetzt wirklich erdenkt, ganz fest überzeugt ist, der Jesus, der geht jetzt nach Jerusalem und jetzt sind die Römer dran. Und das ist ja richtig krass. Die sind mega mutig jetzt, ja, weil der Boss ist einfach am Start, der reitet jetzt krass auf dem Füllen ein und feiern auch Gott, weil jetzt ist einfach die Zeit vorbei, diese Jahrhunderte Abwesenheit Gottes, diese Jahrhunderte der Kriege und der Unterdrückung, ja, jetzt wird Israel aufgerichtet. Bäm.
Bäm, jetzt ist es soweit, der Demowagen rollt.
Der Demowagen rollt ein.
Naja, aber genau deswegen ist das Lied ja auch so geschrieben, weil es eben diesen Text hier genau aufnimmt, ne? Hosanna in the highest, Hosanna in der Höhe, ja, aber eben gerade nicht so versteht, wie man das zu der Zeit verstehen kann, als jetzt kommt der irdische Triumphzug und Gott macht mal auf der Erde alles klar, sondern eben dann im übertragenen Sinne. Ja, ja, sie schreien Hosanna, sie rufen Hilf doch, das ist ja ein uralter Ruf auch.
Ja, mega. Ne? Also eigentlich ein Gebet sogar. Finde ich
übrigens. Und das ist, ja?
Stellt total schön nochmal dar, wie eigentlich Gebetskultur also bei den Juden auch eben stattfand. Ja? Hier nichts mit, wir machen lange Schachtelsätze, wo wir dann so lange reden, bis wir die Gefühle haben, Jesus kippt aus der Latschen, sondern da wird ein Wort gesagt. Und wenn man sowas als Gebet sieht, das kann schon sein, dass Leute das ganz oft im Alltag seufzend ausgesprochen haben, so Hosanna oder Hosanna. Ich weiß gar nicht, wie spricht man es aramäisch aus, möglicherweise. Du bist doch da der Experte in der Sprachform.
Naja, ich habe es ja hier nicht ich habe es hier nur um Umschrift.
Okay, wir wissen es beide nicht aber so genau.
Warte mal, doch, Hosanna.
Hosanna. So, das ist tatsächlich ja ein Gebet. So. Und das wird, wenn die Leute oder ausgesprochen Hosanna haben, eigentlich. Oder es werden die in den Tempeln und in den Synagogen immer wieder ausgesprochen haben. So. Und das ist halt, was auch in der hebräischen Kultur in der Antike auch eben ganz gerne mal gemacht wurde, ist, dass man es mit der Atmung verbindet, weil man halt davon ausgeht, dass halt der Atem quasi der Geist ist, der auch in die Ein- und Auszieht, so über den Mund. Also überhaupt ganz viel wurde verstanden über Mund, also was du aufnimmst und was rausgeht, wurde ganz viel auch spirituell begriffen. Und das kannst du halt gerade atmen und du brauchst halt nichts mehr anderes machen, außer Hosanna zu atmen. Du atmest
Hosanna.
Hosanna. Ja. Und das ist der Hammer. Ja. Voll die Aussage. Und das ist halt ein mächtiges Gebet. Und da ist die Meute, die ich mir vorstelle, die wie wirklich so eine geschlossene Einheit Hosanna schreit, während sie quasi
Hosanna.
Hosanna.
Sie rufen Hosanna.
Hosanna.
Es ist schon ein bisschen härter, weil das nah am Ende ist. Das heißt doch, ne? Hosanna. Hilf doch.
Genau. So. Und da kommt aber also, kommen da rein.
Es hat auch den Charakter eines Bekenntnisses, ne? Weil die ja quasi sagen, dieser Hilferuf, hilf doch, ist heute erfüllt, ja? Hosanna, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn, gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt. So, ne, auch noch das Reich unseres Vaters David, also da wird ja die ganze Heilshoffnung Israels aufgerufen, so, die sie jetzt sich vorstellen, die jetzt kommt. Und sogar der Himmel soll mit, Hosanna in der Höhe, hilf doch in der Höhe, ist mit reingerufen. Und also mächtige Szene, die erwarten eine ganze Menge von Jesus.
Das muss auch krasse Wirkung haben auf alle, die jetzt so rumstehen und noch gar nicht genau wissen, was los ist. Und die Römer-Soldaten, die werden es auch sehen und mitkriegen. Und ich wette, die ziehen sich schon zurück in den Tempel, zurück in die Festung. Ich bin mir sicher, dass das jetzt eine richtig heiße Nummer wird. So.
Naja, andererseits musst du auch sagen, also das ist jetzt eine Gruppe, die mit Jesus da einzieht. Und das wird beeindruckend sein. Auch für manche Leute, die da gerade langkommen und die vielleicht auch Schiss haben, ja, weil die denken sich, oh nein, jetzt braut sich hier wieder ein Unwetter zusammen. Wir wissen ja, wie das ausgeht. Jetzt geht's wieder alles schief und jetzt die Römer metzeln dann wieder ein paar Leute nieder, weil sie eine gute Ausrede haben. Na, also in der Stadt spannen sich auch die Nerven. Und das sind ja jetzt einige Leute. Es steht ja auch nicht mal, ob die aus der Stadt kamen oder ob das die Jünger sind oder wer das ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute, die da mit Jesus die ganze Zeit abhängen, jetzt so richtig pumped up sind, ja, und anfangen sich die Kleider auszuziehen, boah, dafür sind wir hier, ne, und das ausbreiten und dann kommen noch ein paar Leute dazu und machen mit, aber ich glaube, wenn ich mir das so vorstelle, dann sind die Bewohner von Jerusalem erstmal so ein bisschen, die machen noch die Fensterläden zu und denken sich so, ja.
Also man muss sich vorstellen, ein Mob von Brandenburgern marschiert jetzt nach Berlin ein.
Ja, super. Oder für alle Hamburger, ja, Ein Mob von Pinnebergern zieht wie allabendlich die Reeperbahn herunter. Großer Mannstärke.
Ja, gruselig und alle schütteln den Kopf, die außen stehen und denken so, was ist das? Die Polizei rückt an und hat schon keinen Bock mehr.
Showdown-Zeit.
Auf jeden Fall.
Im Moment klingt es ja ganz positiv. Also die Leute, mit denen Jesus gerade unterwegs ist, die sind ja alle happy und stark drauf. Vielleicht verstehen sie ihn Mist, das werden wir noch sehen, als rein weltlichen Retter. Ja, vielleicht als sowas wie so ein besserer Trump, der jetzt endlich mal ihre Anliegen. Ja, ich meine, er kommt aus Galiläa, er kommt vom Ende Israels, da wo irgendwie die Leute auf dem Dorf wohnen und irgendwie sich abgehängt fühlen. Da kommt er her und zieht jetzt in die Hauptstadt ein. Ich will es nicht, Vergleich will ich es nicht nennen, aber ne, da sind viele Leute dabei, die einfach jetzt denken, boah, einmal einer aus unserer Riege, ja, es hieß ja, was kann aus Nazareth Gutes kommen, ja, oder so Nazareth, dieses Kuhdorf, wie haben wir es genannt? War es Buko oder war das Kapernaum? Neubuko, wie auch immer. Jedenfalls, was will der eigentlich? Und jetzt ziehen genau diese Leute da ein und denken, krass, ey, jetzt sind wir in der Hauptstadt angekommen. Also, ne, das ist jetzt zum Greifen nah, dass da was Besonderes kommt und wupp, Jesus in unserer Mitte. Und was ich noch bemerkenswert finde in Vers 9, ist die Begrifflichkeit, weil das ist ja bei Markus wirklich immer stark, dass bestimmte Begriffe an bestimmten Stellen kommen. Und hier steht was von einige gingen voraus, andere aber folgten nach. Ja, die vorausgingen und die nachfolgten. Nachfolgen ist bei Markus immer irgendwie verbunden mit dem Jesus hinterhergehen und an der richtigen Stelle sein. Ist immer das, was anklingt, wenn Jesus zu Petrus sagt, hier, get behind me, Satan. Ja. Und Nachfolge ist das Thema bei Markus gewesen in den Kapiteln 8 bis 10. Ja, was bedeutet das eigentlich? Welchen Ort habe ich? Es ging ums Dienen, es ging darum, nicht selber der Geilste sein zu wollen, sondern so wie Jesus selber, sich den anderen hinzugeben. Es ging darum zu wissen, dass er vorangeht und dass alle anderen hinterhergehen und dass er auch an Orte geht, an denen es gefährlich werden kann. Und jetzt gehen aber einige voran. Also, ne, man darf es immer nicht überwerten, aber da Markus diesen Begriff von Nachfolgen so stark verwendet, ist das schon auffällig, dass einige vorangingen und andere nachfolgten.
Das ist ein bisschen wie der schwarze Block auf Demonstrationen immer so, ne? Immer hochmotiviert, aber leider übers Ziel hinausgeschossen.
Oh, ich weiß nicht, ich glaube, das verharmlost du gerade.
Naja, also ja, also okay, du als Hamburger bist ja ein krass gebranntes Kind bei dem Thema. okay, naja, stimmt.
Also wenn du von dem schwarzen Block vom G20 gesprochen hast, war das ein bisschen was anderes als übermotiviert, dann war das eher paramilitärisch.
Ja, das stimmt. Ich dachte jetzt so an eine klassische Demonstration, wo du irgendwie einen bunten Haufen hast, aber voraus ist irgendwie immer der schwarze Block. Deswegen heißt er ja auch so. Und ich finde, die Jungs und Mädels, die das machen, die sind immer hochmotiviert, genau. Aber eigentlich reißen die immer die Aussage komplett in die Scheiße runter.
Aber weißt du was? Das hier ist der hautfarbene Block.
Das ist der hautfarbene Block, das ist der rosa Block.
Oder der weiße Block, tragen hier ihre weißen Unterhemden in erster Reihe. Offenbart. Und einige folgen Jesus auch noch nach bei der Sache, aber alle schreien dasselbe. Also Jesus geht wirklich so ein bisschen in der Menge baden oder unter.
Ja, er sitzt ja noch auf dem Esel, er kann zumindest noch drüber gucken.
Stimmt, ja. Ja, ja, wobei, also...
Esel ist jetzt auch nicht so groß.
Kein Standriese. Ja, ich meine, das ist schon ein bisschen, eigentlich, guck mal, man könnte es vergleichen mit König David, der hat ja auch so eine Aktion, wo er da halbnackt im Lendenschurz durch die Gegend tanzt, vor der Bundeslade her und seine Frau sagt, was bist du denn für ein peinlicher Typ? Ja, und so ist es doch jetzt gerade auch mit Jesus, der übrigens ja auch ein König ist, so wie David in anderer Weise, der zieht jetzt auf so einem Esel ein, ja, nicht auf einem hohen Ross und nicht mit Wagen und Reitern.
Ja.
Das hatten wir, ne, Markus 10, da hieß es ja noch, ich bin nicht da, um mit Wagen und Reitern einzuziehen. Und das war hier auch aus dem alttestamentlichen Zitat. Falls du dich erinnerst, vorletzte Folge, glaube ich. So,
aber warte, dazu muss ich nur sagen, es liegt ja auch echt auf der Hand, dass er das nicht macht. Also ich meine, man kann jetzt sagen, ja, schau mal, daran erkennst du dann hier Parallelstellen, hier bla bla. Aber also ich meine, man kann jetzt sagen, er könnte auch zu Fuß reinkommen, aber alles andere macht auch gar keinen Sinn.
Hä? Ja, macht keinen Sinn aus unserer Sicht. Aber wenn du jetzt wirklich mal hier in die Zeit reingehst und sagst, was haben die Leute für Erwartungen?
Ja, also der, schon, ja.
Der König kommt mit Ross und Reitern und die Leute, die das Markus-Evangelium lesen, die haben gerade erst erlebt, wie da so ein König wieder mit Ross und Reitern kam. Oder die werden es in Kürze erleben, je nachdem, wie man Markus datiert. Ja, da kommt dann Vespasian mit seinen Ross und Reitern, macht die Stadt platt und sagt, so, ich bin jetzt hier König. Ja. Das ist ja das Übliche. So, und jetzt zieht da einer ein auf dem Esel und die Leute außen rum ziehen sich peinlich die Klamotten vom Leib und wedeln mit so einem paar abgerissene Zweigen, ja. Ich meine, sonst wedelst du ja mit irgendwas herrlichen, hast du tolle Tücher dabei und so. Jetzt hat er da ein paar billige Zweige, die gerade irgendwie am Weg waren, ja. Am besten noch hier ein paar Rosen vom Friedhofsgarten abgebrochen, ne? Vom Grab geklaut. Ja, und so, weißt du, das ist der Triumphzug, mit dem Jesus einzieht. Also tritt mächtig auf, ist aber von außen betrachtet, naja, vielleicht ähnlich peinlich für einen echten Herrscher, wie das aus Sicht von Davids Frau sein Tanz in seinem Lendenschurz ist.
Vor ja, der Bundeslade her. Die Leute sind so von Jesus überzeugt, dass die aus irgendeinem Grund heraus das richtig krass finden. Ne? Die ziehen es durch, da hast du schon recht. Ja. Aber sie sind akustisch und davon, das glaube ich ganz fest, hören die sich mega mächtig an.
Ja, das glaube ich.
Laut auch. Und einheitlich.
Ja, wenn man sich vorstellt, dass die tatsächlich in diesem Pulk auch in die engen Straßen Jerusalems einziehen, dann ist da wirklich eine Masse unterwegs. Da kannst du dir richtig vorstellen, wie von der anderen Seite so die Kameraden mit ihren Helmen und Schildern kommen und die Straße dicht machen wollen. Nee. Ja. Scheint in dem Fall nicht passiert zu sein, denn Jesus kommt tatsächlich nach Jerusalem rein und geht als erstes gleich in den Tempel und schaut sich um.
Aber genau das ist schon wieder so eine Jesus-Nummer, Lukas. Weißt du, wenn du dir vorstellst, du gehst nach Jerusalem rein und kannst durchgehen zum Thronsaal, auch alle erwarten das auch, ein paar rennen schon vor und dann biegt Jesus links ab. So, dann fragst du dich, Mann, Jesus, falsch abgebogen, warte, da geht's zum Thron, da lang, was? Ich gehe in den Tempel. Was? Ja, was willst du denn jetzt im Tempel, mein Freund?
Genau, ernsthaft. Willst du wirklich heute Souvenire kaufen oder was? Was soll denn die Scheiße?
Was ist denn los?
Naja, gut. Aber andererseits musst du auch sagen, es gab zwei große Machtzentren oder drei. Ja, einmal mit der Statthalterstelle, dann mit dem Herodes-Tempel, der ja nochmal ein bisschen... der ja eigentlich in der Nähe vom Tempel jetzt liegt und dem Tempel. Ja, und meinetwegen auch noch die Halle, in der sich das Synhedrium, also der Hohe Rat der jüdischen Autoritäten trifft. So, er hatte eine Auswahl und er hat mit dem Tempel jetzt auch keinen Ort ausgewählt. Ich meine, der Tempel ist nicht so wie eine Kirche heute, wo du sagst, ja, naja, gut, also wenn du da hingehst, das fällt keinem auf.
Ehrlich gesagt, sowas wie, also so eine Art Tempel, so wie der damals in Jerusalem ja stand, das kann, also gibt es irgendwas Vergleichbares heute auf der Erde?
Mit so einer Bedeutung?
Mekka vielleicht? Ich meine jetzt von der Dimension auch so. Also man muss sich das mal wirklich auch mal vorstellen. Ja? Der Tempelplatz, der war so groß. Also du bist ja, es gab halt mehrere Aufgänge in diesen Tempelplatz rein, aber der Hauptaufgang war halt so eine Treppe, die mündete mitten im Platz. So, plötzlich stehst du auf diesem gewaltigen Ding. Das gibt also kein Stadion, kein Fußballstadion, das ist auch nur ansatzweise so groß, ja, wie die Fläche, die Grundfläche des Platzes, so. Und das Allerheiligste oder das Heiligtum und die ganzen Vorstufen des Gebäudes steht ja mehr oder weniger mitten auf diesem Platz drauf und das ist halt unfassbar gewaltiger Ort. Da ist sogar auch die Menge, die Jesus da mitbringt, am Ende auch nur ein kleiner Pulk, ja, auf diesem Areal. Da hast du schon recht, Lukas, wenn links abbiegen jetzt auch nicht unepisch ist, aber es nicht so, womit sie gerechnet haben. Schon wieder so ein Jesus-Ding.
Vielleicht haben sie nicht damit gerechnet. Andererseits, der Typ redet die ganze Zeit über den Tempel und über Gott und so. Also ganz überrascht können sie eigentlich nicht sein, wenn sie wirklich zugehört haben.
Haben sie aber nicht.
Und na, aber wenn der Tempel auch der Ort der Gegenwart Gottes ist, ja, dann, und sie rufen, hilf doch, ja, und gelobt sei, der kommt im Namen des Herrn. Also, ne, es ist ein Weg, der jetzt nicht völlig absurd ist und der auch ein starkes Statement mit sich bringt. Das kann man eben auch so rumwenden. Ja, nicht, dass Jesus sagt, ach, die politische Macht interessiert mich nicht, sondern mich interessiert die eigentliche Macht und die geht letztlich von Gott aus und die geht letztlich vom Kult aus und von der Frage, wie kann man als Jude überhaupt ein richtiges Leben führen, und an diesen Ort geht er. an den Ort, an dem auch für dieses Judentum die Macht sitzt. Ja, also dann kannst du ja sagen, hier der Statthalter, der Römer, der hat die Macht und unterdrückt, okay, das stimmt. Aber die hohen Priester und der hohe Rat, der da um den Tempel versammelt ist, und die Sadduzäer, die die Tempelaristokratie darstellen, das sind die Leute, die im jüdischen Volk die Macht haben. Das ist eine religiöse Macht. Von daher ist er für sein Volk genau am richtigen Ort gelandet.
Du, ich will auch nicht sagen, dass das ist auf jeden Fall richtig. Ich habe mich nur bei dieser ganzen Geschichte auch tatsächlich immer wieder gefragt, wie es sein kann, dass er nicht aufgehalten wird. Weil er wird auch den Römern schon zu der Zeit mehr oder weniger bekannt gewesen sein. Man hat ihn wahrscheinlich nicht so ernst genommen, aber die Römer haben auf eine Sache keinen Bock, ja, auf einen Aufstand. Ey, das ist teuer, das ist ein Drama jedes Mal. Die Juden sind auch echt hardcore, wenn die Drama machen.
Das ist so witzig, weil das ist so ein bisschen wie Asterix und Obelix, aber genauso lesen sich auch diese Schreiben, die die Römer tatsächlich historisch dokumentiert hin und her geschickt haben. Was soll ich machen, wenn wieder jemand das und das macht? Ja, vermeide auf jeden Fall einen Aufstand. So, das ist ungefähr der Satz, der dann da immer drin steht.
Ja, das finde ich schon krass. Immer so, ey, die sind auch so durch mit dem Thema. Und mein Gedanke ist, wie kommt da durch? Ich glaube, ganz fest, die haben die Soldaten alle in den Thronsaal geholt. Und deswegen gibt's auch keinen Soldaten, der die jetzt aufhält. Weil normalerweise ist es ja so gewesen auch, dass dieser Platz permanent überwacht war mit ein paar Soldaten, die so Patrouille gelaufen sind und beobachtet haben, wenn so eine größere Menge als 5 Leute plötzlich zusammenstehen, dann waren die da schon hinterher.
Dekliniere.
Was? Na komm schon, komm schon.
Ah, Romanus.
Deklinieren.
Anus.
Vokativ Plural von Anus ist.
Anni.
Ja, das Leben des Brian. Deklinieren, wo sie den ganzen Tempel vollschmieren.
Genau. Nur ehrlich, das ist mir halt wichtig zu sagen. Wahrscheinlich waren keine oder nur ganz, ganz, ganz wenige Soldaten anwesend. Und deswegen konnte der da auch einfach sich frei bewegen. Das bin ich mir ziemlich sicher, ist so passiert.
Aber ist auch ziemlich spekulativ, muss man sagen.
Oh, so bin ich.
Gut, dann sei mal spekulativ selbstsicher. Wenn ich das lese, dann fällt mir auf, dass Jesus da reinlatscht in den Tempel, wie jemand, der da zu Hause ist, ja, und der die Macht hat. Das heißt, er besah ringsum alles. Ja, also ja,
klingt so wirklich in der Hofherr, ne?
Er ist da reingelatscht, wie jemand, der da wohnt.
Wie Kim Jong-il. Kim Jong-il, ja. Der hat auch immer Sachen angeguckt.
Ja, genau. Also inspiziert, ne? Oder wie die Queen meinetwegen.
Um machen wir mal lieber Reihe die Queen, der ist, glaube ich, so ein bisschen angenehmer.
Gewaltherrscher fortzusetzen.
Kim Jong-il, da kommt die Queen, dann kommt Jesus.
Und Donald Trump drängelt sich noch dazwischen.
Ja, weil er immer nervt.
Nee, so, also Jesus latscht da rein wie selbstverständlich, guckt sich alles an, in aller Ruhe wahrscheinlich auch, ja, die Leute alle, was hat er jetzt vor, wo will er hin? So, und Hoshan, ne? Hey, Moment mal, Jesus, ganz ernsthaft, möchtest du wirklich auch noch diesen Raum angucken und jenen Raum angucken? Was willst du eigentlich? Und spät am Abend, also er hat sich Zeit genommen, später am Abend ging er hinaus nach Bethanien mit den 12. Ja, da lässt er die Leute auch einfach mal alle da und sagt, gute Nacht, Leute, heute ist noch nicht der große Tag, aber heute ist noch nicht aller Tage. Ja, geht schlafen, schlaft euch gut aus, es werden aufregende Stunden, aber ich gehe mit den 12 Jungs jetzt hier nochmal eine Runde nach Bethanien pennen.
Geil, oder? Jesus ist so, manchmal so eine Enttäuschung, man ahnt, man kann es gar nicht ertragen.
Ja. Ja. Also, ne, wenn man die Perspektive hier hat, jetzt bricht endlich mal der Typ zum Kämpfen auf und dazu, die Römer aus dem Land zu vertreiben und mal richtig ein Machtwort zu sprechen, dann tut er hier alles dafür, um das Gegenteil zu bewirken.
Und dann, ja, gehen sie ja nach Bethanien. Und Bethanien, Leute, ist auch so eine lustige Stadt. Also der findige Bibelleser hat bemerkt, Bethanien ist so ein bisschen das Springfield der Antike.
Klar.
Pass auf, Springfield, ja, meine Simpsons, da sind ja alle Superstars und alles passiert in Springfield, ja, ist total wichtig. Und also da in Bethanien ist ja so eines passiert. Also laut dem Johannesevangelium zum Beispiel wurde da Johannes getauft. Und dann gibt's Lazarus, der Typ, den er wieder auferweckt hat, der kommt auch aus Bethanien. Und dann gibt's noch hier den aussätzigen Simon, auch in Bethanien. Ja. Aus dem Matthäus-Evangelium. Und dann gibt es auch noch im Lukas-Evangelium wird Bethanien auch nochmal erwähnt, aber ich weiß nicht mehr genau, womit.
Also Bethanien ist the place to be.
Alter, ohne Scheiß, ne? Da passiert halt alles Mögliche.
Ja, und Bethanien könnte auch mit guten Gründen vermutbar der Ort sein, an dem der E-Donkey gestanden hat.
Ja, stimmt.
Ne, weil damit super. Sind wir ja letzte Woche gestartet.
Vielleicht war ja noch der E-Donkey von Lazarus oder von Simon, man weiß es nicht.
Guck, man müsste eigentlich noch ergänzen. Und er ging hinein nach Jerusalem in den Tempel und so weiter. So. Und später am Abend ging er hinaus nach Bethanien mit den Zwölfen und brachte den Esel zurück.
Ja, vielleicht ist der Esel ja wirklich wiedergekommen. Es wäre vielleicht.
Ja, bestimmt.
Ich meine, steht jetzt auch nicht da, wo er gepennt hat, ne? Könnte auch sein, dass er bei dem Eseltypen gepennt hat. Und dann war es vielleicht wirklich Lazarus oder Simon.
Aber schon ein bisschen geil, ja. Also, ne, guck mal, der geht da durch Bethanien durch und am Ölberg lang, lässt sich den Esel bringen, reitet auf dem Esel, krass, ja, auf dem Demozug in die Stadt ein, geht in den Tempel, guckt sich alles an, oh, steht noch, interessant, oh, die Kunstsammlung, aha, so. Und sagt dann, Leute, geht gut schlafen, wir gehen nach Hause und bringt den Esel zurück und sagt sich, morgen probiere ich es mit einem Pferd.
krasse Nummer.
Also es ist schon ein hochsymbolischer Akt hier, muss man sagen, weil ne, es geht darum, wie er das erste Mal nach Jerusalem reingeht, aber damit beginnt eigentlich eine neue Zeit ab Markus 11, dass Jesus zwischen Bethanien, dem Ölberg und dem Tempel hin und her wandert. Das werden wir uns die nächsten Wochen dann angucken. Also ne, es ist jetzt, es wird immer dramatischer, es wird immer näher an den Höhepunkt dieser Geschichte, aber es ist noch ein bisschen Zeit.
Offenbar. Ehrlich gesagt finde ich das ziemlich cool. Also ich stelle mir jetzt vor, du hast so diese Jünger und alle sind aufgeregt und dann gehen die halt nochmal chillen quasi nach Bethanien. Wir wissen ja auch nicht, was sie gemacht haben, aber ich kann mir vorstellen, also das war nochmal so eine Zeit für mit ihnen und seinen Jungs alleine. Also das sind ja alles so Dinge, die wir jetzt nicht lesen, aber ich kann mir vorstellen, vielleicht hat er entweder einfach eine gute Zeit nochmal mit denen oder hat die jetzt nochmal versucht, krass vorzubereiten, vergebens, aber er hat es probiert und so, also wissen wir natürlich noch nicht. Aber es ist so eine, wir haben jetzt nochmal den Vorabend, ja, bevor es jetzt losgeht. Finde ich cool, das ist irgendwie voll nice. Und was ich mir halt auch vorstellen kann, dass er halt quasi auch deswegen die Stadt so ein bisschen verlässt. Jetzt komme ich wieder mit meiner Römer-These, um auch so ein bisschen den Soldaten aus dem Weg zu gehen. Ja. Und vielleicht auch, um den Esel zurückzubringen.
Ja, oder vielleicht auch aus lebensgeschichtlicher Erfahrung, weil, so wie es uns Lukas berichtet, haben wir seine Mutter und seinen Vater auch zur Volkszählung keine Herberge gefunden, mussten elendig im Stall pennen. Ja, und Jesus vermeidet dieselbe Geschichte, also diese Familiengeschichte, die er schon tausendmal erzählt bekommen hat, ja, und die dann auch irgendjemand mal in die Bibel geschrieben hat, weil hat Maria immer wieder erzählt, ja, weißt du noch damals, als dein Vater Gott hab ihn selig und so, Jesus hängt es zum Hals raus. Aber er weiß, wenn du nach Jerusalem oder Bethlehem, je nachdem, kommst, ja, und es ist ein großer Volksauflauf, such dir einen Platz außerhalb, um zu schlafen.
Ja, Leute, ich empfehle das auch für Berlin, sucht euch woanders Wohnungen.
Ja, es gibt ja dann Metropolregionen, also ich weiß noch, irgendwie beim Kirchentag in Berlin waren die Schlafgelegenheiten bis nach Hamburg fast. Das galt alles noch als Nähe von Berlin.
Was, ey?
So, ja.
Ja, aber es ist ja echt so, ne? Also ich weiß, den Kirchentag war, nee, das war nicht Kirchentag. Irgendwann habe ich mal Leute bei mir pennen lassen. Da warst du doch, haben wir doch noch zusammen gewohnt, Lukas. Aber ich glaube, da war das so ein TC-Gebetsding.
Naja, stimmt, genau.
Ja, stimmt. Aber man braucht halt irgendwie, die Leute pennen echt überall.
Ja. Man braucht halt eine Herberge. Und Jesus sagt, Jungs, ganz ehrlich, wir machen nicht denselben Fehler wie meine Eltern damals.
Putze außerhalb.
Wir chillen uns an den Ölberg oder nach Bethanien, wie auch immer.
Ja. Ich meine, er ist auch wirklich naheliegend, der kennt da ja ein paar Leute, ja.
Ja, vielleicht pennt er ja bei Lazarus and Peoples.
Na, Lazarus, was macht das Leben?
Ja, Maria ist wieder am Kochen und Martha am Chillen, ja, wie das so ist.
Alter, mega geil. Das stellt mir echt lässig und fett vor.
Lässig und fett.
Boah, da habe ich jetzt richtig Bock, jetzt gerade so schön Döner und Bierchen. Ich so gerade höre, mit Jesus so im Kreis, Döner und Bierchen. Ey Leute, muss ich mal wieder machen.
Döner gegessen.
Einen fetten Döner, so mit Lamm.
Mit Lamm. Also meinst ganz bewusst nicht Kalb, ne? Immer der Versprecher bei der Dönerbude. Welches Fleisch? Lamm. Haben wir nicht.
Wie kein Lamm? Kalb? Was soll's selber?
Naja.
Naja, mein Freund.
Ja, das haben die Schüler im Sachkundeunterricht gestern besser hingekriegt, Simon.
Aber tatsächlich, warte, es gibt einen Döner bei uns am Rosenthaler Platz, die, glaube ich, tatsächlich Lamm anbieten. Ist auch einer der besten Döner in Berlin, also wird immer wieder gewählt, kann man machen.
Wenn die Podcaster schon Döner-Tipps geben, dann ist auf jeden Fall
das Ende
erreicht.
Haben wir eigentlich heute was gelernt, Lukas? Außer, dass Jesus krasser Kunde ist, der Dinge tut, die wir nicht erwarten.
Ach, ich finde, Bibel lesen ist nicht immer nur lernen. Manchmal muss man sich auch einfach mal reinfühlen und die Situation sich vor Augen führen.
Haben wir jetzt ja zu Genüge getan.
Ja, hast du was gelernt?
Ich habe gelernt, dass unsere Kommentarsektion immer besser verwendet wird und ich finde das toll.
Du hast vor allem Überleitung gelernt. Bam, krass. Ja, ich finde es auch toll. Das ist super. Also auch mal so einen kurzen Kommentar, einfach nur ein Statement oder eine Frage zeigt, was euch bewegt und das macht Spaß, das zu lesen.
Ist übrigens, Lukas, finde ich immer ganz lustig, wenn dann Kommentare für Folge 23 kommen und ich plötzlich da sitze und denke... Ja, okay, ich höre noch mal rein, um überhaupt zu wissen, wovon er spricht.
Ja, finde ich auch gut.
Ja, aber ist
es
geil.
Es ist nie zu spät. Wir sind immer super dabei und freuen uns drüber.
Ja, danke.
Wenn ihr diesen Podcast supporten wollt, dann empfehlt ihn doch einfach 3 Freundinnen und Freunden.
Ja.
Also 6 Leuten.
Oder macht 5 Sterne bei uns auf iTunes und dann tauchen wir auf.
Oder eurem beliebtesten Podcatcher oder was auch immer ihr benutzt.
Ja. Macht alles, ja, alles gleichzeitig. Liked uns auf Twitter.
Ja, genau, solche Sachen. Und was euch sonst noch einfällt, schreibt uns E-Mails.
Aber sprecht uns auf der Straße an oder so.
Ja, und das Wichtigste von alledem ist,
bleibt bärtig.